QS. Mainz in Motion. Gespräche über Entscheidungen, die Unternehmen bewegen.
Hallo, hallo, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei unserem GQS-Podcast Mainz in Motion. Ja, und nachdem unsere erste Folge schon so schön gelaufen ist, habe ich mir gedacht, wiederholen wir das Ganze einfach, zumindest was unseren Gast angeht. Jörg Högemann, schön, dich wiederzusehen.
Ja, herzlichen Dank, liebe Caroline. Freut mich, hier zu sein.
Jörg, für alle, die es nicht wissen, ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Du bist geschäftsführender Gesellschafter bei Treuhand Weser Ems. Du bist Unternehmensberater, bist seit mehr als 10 Jahren an der Seite von GQS. Und beim letzten Mal haben wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Du bist Nachhaltigkeitsexperte. Dieses Mal sprechen wir über Cyberattacken, Cybersecurity. Mhm. Wie kommst du eigentlich dazu?
Ja, so gute Frage. Also erst nochmal danke, dass ich hier sein kann. Ist ein bisschen wie zweites Wohnzimmer hier für mich inzwischen. Nein, immer eine schöne Umgebung. Genau, ich habe ja erzählt beim letzten Mal, dass ich, als ich das letzte Mal da war, dass ich entsprechend Umweltwissenschaften studiert habe. Daher auch der Nachhaltigkeitsschwerpunkt in meiner eigenen Beratung. Genau, ich bin geschäftsführender Gesellschafter einer größeren Unternehmensberatung und wir haben diverse Berater und Beraterinnen im Team, die sich eben mit diesem Thema Informationssicherheit, Cybersecurity auseinandersetzen. Wir begleiten eben die Unternehmen darauf vor, dass solche Cybersecurity-Vorfälle eben nicht passieren. Ne? Das ist so unser Beratungsthema und ich denke mal, es ist so ein Drittel unseres Beratungsschwerpunktes, der sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt.
Und wie groß dieses Thema und wie wichtig vor allem es ist, das besprechen wir gleich. Es gibt ja einen aktuellen Anlass, warum wir uns treffen, denn die neue NIS-2-Richtlinie ist in Kraft getreten. Kannst du uns erstmal erklären, was das überhaupt ist?
Genau, NIS-2 steht für Network and Information Systems Directive. Ne? Also es ist eine europäische Richtlinie, die die Grundlage eben für diese, auch die deutsche Umsetzung der Regelung ist. Und davor gab es schon eine NIS-1-Regelung, deswegen NIS-2, ja. Mhm. Und die beschäftigte sich vor allem damit, kritische Infrastrukturen zu schützen. Ja, es geht ja darum, dass durch Cybervorfälle und Cyberrisiken Milliarden Schäden entstehen. Vielleicht noch ein bisschen diskutieren, wie groß das so in Deutschland ist. Und in der ersten Runde der NIS-1 haben sich auf Unternehmen konzentriert, die unter die sogenannte Kritis-Verordnung fallen, also kritische Infrastrukturen, das heißt Energieunternehmen, Versicherungen, Krankenhäuser, Wasserwerke etc. Und die NIS-2 ist eine konsequente Fortsetzung dessen, dass sie nämlich sagen, ja, wir sind nicht nur abhängig eben von diesen Unternehmen, sondern wir sind von viel mehr weiteren Branchen abhängig. Und diese Richtlinie legt entsprechend dann Anforderungen fest, ja, was Unternehmen in Sachen Informationssicherheit oder Business Continuity Management, kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, dann einzuhalten haben.
Ich habe es schon angesprochen, also es ist ja ein Thema, was wirklich relevant ist, was auch schon eine Zeit durch die Medien geistert. Welche Unternehmen müssen denn jetzt hellhörig werden? Also wen betrifft das jetzt?
Ja, wir haben einen sehr großen Anwenderkreis, also sind ca. 30.000 Unternehmen betroffen von dieser NIS-2-Regelung, die im Dezember dann eben in deutsches Recht umgesetzt worden ist. Und das sind unterschiedlichste Branchen. Erstmal die besonders wichtigen Branchen, das sind auch die, die ich gerade so ein bisschen berichtet hatte mit dem Thema Energie, Wasser, Gas und Versicherungen und Medizin und Krankenhäuser. Das sind so die Unternehmen, die, und die Grenzen waren früher höher bei der ersten Runde, jetzt mit über 250 Mitarbeitern schon dabei sind. Das sind die besonders wichtigen Branchenunternehmen. Und dann gibt es noch die wichtigen Branchenunternehmen. Da geht man sogar auf 50 Mitarbeiter runter und 10 Millionen Euro Umsatz. Und das sind dann Branchen wie zum Beispiel Post- und Kurierdienstleistung, Maschinenbau, Herstellung von Waren, aber auch Lebensmittel, Handel und Produktion. Und da kommen wir natürlich wieder zu den GQS-Kunden. Ne, ein Großteil von GQS-Kunden sind eben im SAP-Bereich in diesem Bereich aktiv. Und das heißt, jedes Unternehmen, was Lebensmittel produziert oder mit Lebensmittel handelt, mit über 50 Mitarbeitern, ist von dieser Richtlinie betroffen, muss sich jetzt mit dem Thema Informationssicherheit auseinandersetzen.
Welche Neuerung gibt es da? Also was muss das Unternehmen dann auf einmal einhalten?
Ja, erster Schritt ist, erstmal zu prüfen, bin ich betroffen davon, von dieser Richtlinie? Also falle ich unter diese Branchen Branchencodes, also es gibt sogenannte europäische NACE-Codes, falle ich da drunter? Habe ich die richtige Größe und den richtigen Umsatz? Und da muss ich mich im ersten Schritt mal registrieren beim BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Also da muss ich mich als Unternehmen, als Kritis oder als NIS2-Unternehmen entsprechend registrieren. Und dann muss ich bestimmte Dinge umsetzen, die Anforderungen an mein Unternehmen oder die an mein Unternehmen gestellt werden, wie zum Beispiel ein Informationssicherheitsmanagementsystem einzuführen. Na, also irgendwie Schutzmaßnahmen festzulegen, dass ich nicht von Cybersecurity oder Cyberattacken betroffen bin. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, sich mit dem Thema Notfallplanung auseinanderzusetzen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich von Cybersecurity betroffen bin? Also wie läuft mein Business eigentlich weiter oder wie kann ich es möglichst schnell wieder hochfahren? Und das dritte ist Sensibilisierung und Schulung. Und das fängt sogar bei der Geschäftsführung an. Also NIS2 schreibt vor, eine Informationssicherheits- oder NIS2-Schulung für die Geschäftsführung und eben aber auch für alle anderen Mitarbeiter.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da erstmal so ein bisschen Arbeit, Vorarbeit leisten musst.
Ja.
Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, oje, ne, neue Regularien, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass die Unternehmen schreien, juhu, jetzt müssen wir uns an diese Vorgaben halten, auch wenn wir sicherer sind. Aber das Thema ist ja schon wahnsinnig relevant. Also ich selbst habe es jetzt irgendwie bei 1, 2, 3 Unternehmen mitbekommen, dass die betroffen waren. Aber wie groß ist der Schaden eigentlich tatsächlich, der dadurch entsteht, durch Cyberattacken?
Der wirtschaftliche Schaden ist immens. Das sind auch Summen, die man sich dann gar nicht vorstellen kann. Und wir reden ja immer noch von Dunkelziffern. Das sind Unternehmen, die das gar nicht melden, weil sie keinen Image-Schaden haben wollen. Der Branchenverband Bitkom gibt jährlich so ein Radar raus. Also ist der digitale Branchenverband. Oder so einen Bericht raus. Und er schätzt aktuell, dass man so circa in Deutschland 300 Milliarden Euro Schaden pro Jahr in der Wirtschaft hat durch Cyberkriminalität, Cybersabotagen, bewusste, gezielte Zerstörungen, Erpressung etc. Ne? Also der Schaden, der da entsteht und entstehen kann, ist halt immens.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, es gab gerade in den letzten Jahren auch prominente Beispiele von Unternehmen, die gehackt wurden. Man nenne die IHK, Deutschland IHK, betroffen waren dann alle IHKs. Die waren, glaube ich, ein halbes Jahr lang digital nicht erreichbar. Ne? Also keine E-Mails, keine Webmeetings, keine digitalen Anmeldungen zu Schulungen. Und IHK-Akademie ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Genau, das hat alles nicht funktioniert, weil sie eben angegriffen worden sind und dann hat sich das auf alle IHKs entsprechend ausgeweitet. Das System ist komplett zusammengebrochen. Ne? Ein Beispiel einer Bäckerei, das ist vielleicht nicht so ein Riesenthema, aus der Region Hannover, da sind alle Verkaufsbildschirme gehackt worden. Das war im Rahmen des Israel-Angriffs auf Gaza und da sind politische Botschaften verbreitet worden in den Bäckereien. Man geht ja rein und guckt, okay, ja, da oben steht Brötchen, kostet so und so viel oder das Brotangebot heute. Da waren dann eben politische Botschaften drauf. Ich glaube, die Bäckerei hatte um die 30 Filialen, das heißt also 30 Rechner, die irgendwie dahinter standen. Das Zentralsystem war betroffen, das musste alles wieder auf Null gesetzt werden, wieder eingespielt werden. Stammdaten waren teilweise weg, also die ganzen Informationen und Verkaufsdaten, die mussten irgendwie wieder hergestellt werden. Datensicherung war in dem Fall dann, glaube ich, auch nicht so optimal. Genau, und da entsteht erstmal wirtschaftlicher Schaden. Aber was ist mit dem Image-Schaden? Ne? Also wenn die Käuferinnen und Käufer da reingehen und erstmal erschreckt sind, weil da irgendwelche Botschaften dann darüber laufen und denken, okay, vielleicht gehe ich zu der Bäckerei dann doch nicht mehr so gerne hin. Das sind mal so zwei Beispiele. Ne? Es gibt noch Tausende mehr und die Dunkelziffer ist recht hoch, gerade wenn wir über Erpressung sprechen, dann bezahlen viele kleine und mittlere Unternehmer und auch große einfach die geforderte Lösegeldsumme, damit sie den Code für ihren Verschlüsselungstrojaner dann kriegen, weil sie einfach sagen, ich möchte diesen Image-Schaden gar nicht haben.
Das heißt, die Motivation dahinter ist ganz unterschiedlich, also politische Botschaften beispielsweise oder Lösegeld, was erpresst wird.
Genau.
Was weiß man denn über die Täter?
Über die Täter weiß man erschreckend wenig, also weil in den seltensten Fällen findet man tatsächlich die Täter raus, weil sie irgendwo, keine Ahnung, in Russland, Nordkorea, im Ausland oder auch hier in Deutschland irgendwie in verbrecherischen Organisationen stecken und ist teilweise nicht nachvollziehbar. Ne? Also sie bauen irgendwie mal ein Cyber-Angriffs-Fabrikstudio auf, und arbeiten teilweise lange darauf hin. Das ist, da redet man teilweise von 1, 2, 3 Jahre Recherche, die sie vielleicht auch reinstecken, wenn sie sehr viel Geld damit verdienen wollen. So arbeiten langsam drauf hin und irgendwann brechen sie halt ihre Zelte schnell wieder ab und gehen woanders hin. Also das ist, da ist wirklich schwierig herauszufinden, wer das eigentlich war. Also geht's und deswegen auch diese europäische Richtlinie darum, zu sensibilisieren und zu schützen. Also nicht eben zu sagen, so wir versuchen ein System aufzubauen, um die möglichst schnell zu finden. Und deswegen hat die europäische Richtlinie eben auch, oder legt er den Fokus auf Schutz, Informationssicherheitsmanagement, Business Continuity Management. Wie kriegst du dein Unternehmen möglichst schnell wieder an den Start, wenn es mal ausgefallen ist? Ne? Unternehmer bezahlen ja auch diese Lösegelder, weil sie einfach sagen, ich kann mir keine 2-3 Wochen leisten, in denen entsprechend meine Produktion stillsteht. Ne? Oder wo ich entsprechend meine Kunden nicht bedienen kann in dem Zeitraum. Mhm. Ne? Einmal der wirtschaftliche Schaden dadurch, dass Umsatz weggeht, ist natürlich enorm, aber auf der anderen Seite eben, hatten wir schon drüber gesprochen, der Image-Schaden. Wer kauft denn gerne beim Unternehmen, wo ich nicht sicher sein kann, dass ich da auch bald wieder mein neues Produkt kriegen kann? Oder ist mein Produkt vielleicht sogar betroffen?
Stimmt, ja.
Weitere Richtlinie, Cyber Resilience Act, CRA heißt das, wo Europa auch festgelegt hat, in Produkten, wo Software drauf ist und drin ist, muss ich auch besonders schützen. Ne? Genau, und da können Hacker natürlich auch, wenn sie ein Unternehmen angreifen, dann in die Systeme und die Produkte auch vielleicht auch rein und noch einen größeren Schaden verursachen.
Da kann man die Unternehmen dann auch verstehen, die sagen, okay, ich halte das lieber ein bisschen flacher und gebe das gar nicht an, melde das gar nicht, bezahle einfach das Lösegeld, was ja am Ende aber doch kontraproduktiv ist und eine Motivation für alle Täter. Ne?
Absolut. Und deswegen auch Teil der Richtlinie, dieser NIS-2-Richtlinie, dass eben jetzt eine Meldepflicht besteht. Mhm. Also wenn im Nachgang rauskommt, ein Unternehmen hat sich jetzt registriert zum 6.3.26, und es ist ein Fall bei Ihnen gewesen und Sie haben es nicht gemeldet, dann werden Sie bestraft. Ne? Also das sind auch, auch wieder ein bisschen wie DSGVO, horrende Strafen, die irgendwo dahinter stecken, in diesem Gesetz zumindest. Ob es wirklich so gezogen wird, weiß man nicht, aber es wird danach dann auch wieder vom BSI dann veröffentlicht. Mhm. Wer hat eigentlich was nicht gemacht? Und gerade wenn ich in Branchen unterwegs bin, wo ich öffentliche Ausschreibungen habe, dann bin ich auch da wieder ganz schnell raus.
Also darum lieber ein bisschen früher starten, das Unternehmen schützen. Wenn jetzt ein Unternehmen aus der Lebensmittelbranche auf dich zukommt und sagt, ich möchte mich an diese Richtlinie halten oder muss es sogar, wie gehst du dann konkret vor?
Genau. Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, falle ich da wirklich drunter, dann machen wir so eine Art Quick-Check. Es dauert wirklich nur 2-3 Stunden, bin ich davon betroffen, kriegen dann eine klare Aussage. Dann starten wir mit dem Readiness-Check. Was hast du eigentlich schon, was auf das Thema Informationssicherheitsmanagement und Business Continuity Management einzahlt? Also weil viele haben ja schon Unterweisungen für Mitarbeitende, haben eine Firewall, haben technische Maßnahmen, haben organisatorische Maßnahmen, haben ein Datensicherheitshandbuch etc. Also wir gucken erstmal, was ist eigentlich da und wo ist dann die Lücke zum Soll? Also was sagt das Gesetz, was brauchst du noch und wie kommst du dann dahin? Ne? Also erster Schritt, Readiness-Check, dann vielleicht nochmal eine tiefergehende Bestandsaufnahme. Welche Risiken hast du eigentlich jetzt? Wir haben festgestellt, okay, deine Risikoanalyse ist nicht so gut. Und wie kannst du diesen Risiken begegnen? Durch organisatorische Maßnahmen. Das können Richtlinien, Prozesse, Dokumentationen, Schulung sein, Sensibilisierung oder technische Maßnahmen. Ne? Firewall, bestimmte Angriffserkennungssysteme, ich schließe meinen Laptop, kann keine USB-Sticks mehr ranstecken. Mein E-Mail-Programm ist so dermaßen dicht, dass gar keine Links mehr durchgehen. Also so, je nach Risikopotenzial schließe ich entsprechend Maßnahmen. Und dann geht es in die Notfallplanung rein. Also was passiert eigentlich, wenn? Ne? Wie haben wir irgendwie unsere Datensicherung schnell wieder da? Haben wir Ersatzrechner, zumindest für die wichtigsten Mitarbeiter irgendwie im Schrank? Können wir unsere Server auslagern kurzfristig? Ne? Das ist so dieser Notfallplan.
Es gibt ja auch Sicherheit, ne? Wenn du weißt, okay, im Fall des Falles habe ich einen Plan und es kann dann eigentlich nicht so viel passieren.
Ja, das sind mal so die Themen, wie wir dann begleiten können. Also wir begleiten bei all diesen Themen und häufig lassen dann die Unternehmen eben ein Informationssicherheitsmanagement nach einer ISO-Norm, das ist dann die ISO 27001, dann auch zertifizieren. Ne? Da kommt dann nochmal ein externer Auditor, TÜV oder DEKRA zum Beispiel, die haben das auch nochmal bestätigen, dass man sich dann daran hält. Ja.
Was ist, wenn ich jetzt diese ganzen Regularien selbst umgesetzt habe und mich an die Vorgaben halte? Wie sieht es da mit meinen Lieferanten oder Dienstleistern aus?
Genau, das ist das Nächste, die Lieferkette. Ne, steht auch drin, dass man sich dann entsprechend in der Risikoanalyse, im ersten Schritt muss man sich natürlich erstmal um sich selber kümmern, dass man selber sicher ist, aber danach soll man in die Lieferkette einsteigen. Also jetzt sprechen wir davon, ich habe ja gerade gesagt, betroffen ist Lebensmittelproduktion und Lebensmittelhandel. Jetzt haben wir dazwischen Logistik. Irgendjemand bringt ja die Waren vom Lebensmittelproduzenten dann entsprechend in den Handel rein. Die sind nicht betroffen, die sind aber indirekt betroffen, weil sie dann eben Anfragen und Informationen bekommen werden, sagen, was machst du denn schon? Ne? Wie gut bist du? Also das Thema geht ein bisschen wie Nachhaltigkeit auch, was ich beim letzten Mal erzählt hatte, in die Lieferantenbewertung dann auch rein. Ist auch ein gutes Beispiel für GQS. Wenn Angebote erstellt werden, gibt es inzwischen die Frage, habt ihr ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Mhm. Ja, weil auch GQS ja ein Unternehmen ist, was direkt an der IT, in den Testsystemen, in den Produktivsystemen auch mitarbeitet. Und für das Unternehmen, für GQS ist das auch unglaublich wichtig und hat sich entsprechend auch damit beschäftigt, das einzuführen. Ja.
Wenn ich jetzt mich an alle Regeln gehalten habe und es trotzdem zu einer Cyberattacke kommt, man ist natürlich nie ganz gefeit.
Ja.
Man kann das Risiko zwar runterschrauben, aber es ist wahrscheinlich nie bei ganz null. Und ihr diesen Notfallplan auch erarbeitet habt, wie geht ihr dann vor? Also steht ihr da mit GQS dem Unternehmen auch zur Seite?
Ja, das können wir machen, genau. Im ersten Schritt immer würde ich immer empfehlen, klar, erstmal Direktmeldung beim BSI, dann bei der Polizei, ne? Und dann fängt das Thema Forensik dann auch einmal an, ne? Was ist betroffen, welche Systeme, und auch dabei können wir dann eben mit unterstützen. Also da sind wir manchmal eben begleitend auch zur Polizei dann auch dabei, mit in die Analyse reinzugehen. Wir helfen gegebenenfalls auch direkt händisch mal mit, neue Systeme aufzusetzen, je nachdem, was auch im Notfallplan steht und wo auch der Bedarf ist dann entsprechend. Ne? Und vor allen Dingen Lessons learned. Also was habe ich jetzt aus diesem Vorfall gelernt? Wie stark bin ich da wirklich betroffen? Und was muss ich jetzt und kann ich jetzt tun, um beim nächsten Mal sicherer zu sein?
Was hältst du denn selbst eigentlich von der neuen Regularie? Also hältst du sie für realistisch, sie so schnell umzusetzen, oder bist du doch eher ein bisschen skeptisch?
Also sie ist super sinnvoll. Also das ist wirklich eine sehr gute Richtlinie, sehr gute Regulatorik, die wird der Wirtschaft weiterhelfen. Aber eben die Umsetzung, ne? Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, die ist im Dezember verabschiedet worden in Deutschland. Also die NIS2-Richtlinie auf europäischer Ebene gibt es schon länger, aber auch gab es auch mehrere Schleifen. Dann ist sie in Deutschland im Dezember verabschiedet worden und jetzt sollen die Unternehmen im März registrieren und müssen das Informationssicherheitsmanagement bis September umsetzen. Völlig unrealistisch. Jetzt reden wir wieder über 30.000 Unternehmen. Wo sind die ganzen Experten, die die Unternehmen unterstützen können? Es ist wieder gerade eine Riesenwelle, die da irgendwie gemacht wird. Ja, das halte ich dann eher für kritisch. Genau.
Und was entgegnest du Unternehmen oder Chefs, die sagen, okay, ich bin doch eigentlich nur ein kleiner Abfüller. Was soll ich denn jetzt mit dieser neuen Richtlinie? Das musst du wahrscheinlich auch erstmal machen, eine Motivationsarbeit leisten. Was sagst du denn da?
Naja, es gibt nicht mehr die Regel, dass nur die großen Unternehmen, die wertvollen Unternehmen angegriffen werden, sondern es sind auch viele kleine Unternehmen, weil ja jemand, der eben 10.000 Euro oder 20.000 oder 30.000 Euro erpressen kann, nutzt das auch. Und gerade die kleineren Unternehmen sind nicht so prominent, dass sie sehr schnell in der Presse auftauchen oder schnell zur Polizei laufen, sondern die sind inhabergeführt, die versuchen es für sich selber zu machen. Ich kann das Beispiel eines befreundeten Steuerberaters auch nennen, der hatte das Thema auch. Und das war vor 3 Jahren dann, ne? Und die haben irgendwie auf den Link geklickt in einer Bewerbungsmail und zack, waren alle Systeme verschlüsselt. Genau, und dann kam eine Lösegeldforderung über 2.000 Euro und das haben die damals gemacht.
Mhm.
Ja.
Und welche Strafe droht mir, wenn ich diese Frist zur Registrierung nicht einhalte?
Ja, im Gesetz stehen Summen drin von bis zu, jetzt habe ich sie nicht ganz im Kopf, aber 2-3%, glaube ich, des jährlichen Umsatzes zum Beispiel, die als Strafe da ausgeschrieben werden, bis zu, wieder bei großen Unternehmen, bis zu 20 Millionen Euro. Also da steht schon einiges drin. Wobei auch, das war ja beim Thema Datenschutz ja genauso, ist nie genauso gezogen worden, aber es sind so 2-3 Jahre nach Verabschiedung der Norm ist schon einige höhere Strafen für wirklich fahrlässiges Handeln dann auch ausgesprochen worden. Ich würde mich nicht mit dem Thema beschäftigen, weil es Strafen gibt, sondern ich würde mich damit beschäftigen, weil es sinnvoll ist.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir so viel über Unternehmen gesprochen, über Unternehmenssicherheit. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Also wie sicher sind deine eigenen Passwörter zu Hause? Ich hoffe, du hast nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nein, das habe ich nicht. Und ich habe es auch so eingestellt, dass ich sie regelmäßig ändern muss. Also halbjährliche Änderung der Passwörter. Genau, und es gibt auch für einen privat sehr gute Tools. Man sagt, das ist ein Passwort-Safe zum Beispiel. Also gar nicht selbst ausgedachte Passwörter, sondern generierte Passwörter, die im Safe sind, sodass man sie dann auch immer schnell wiederfindet. Genau.
Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, ne? Weil ich bin wirklich auch
absolut
nicht der Vorzeigekunde,
genau, was solche Passwörter angeht. Genau, und nicht nur ein Passwort für alle Systeme, sondern weil wenn irgendwo mal was, keine Ahnung, Amazon wird angegriffen oder irgendwo, wo deine Daten drin sind und auch deine Passwörter drin sind, wird angegriffen. Wenn irgendjemand das Passwort hat dann und du das überall nutzt, dann kannst du es wieder überall angegriffen werden. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch genug Beispiele, wo dann tatsächlich dann auch ja, Geld abgebucht wird vom Konto oder über PayPal irgendwas bezahlt wird, was man selber nicht gekauft hat.
Jörg, vielen Dank. Es war wieder sehr schön mit dir. Ein super spannendes Thema und wirklich wichtig, auch wenn das neue Gesetz erstmal sehr trocken klingt. Es ist super relevant. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich wieder da sein konnte.
Und euch danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut und bis dann.